Es ist Reisezeit, wie schon angekündigt, deshalb werde ich die nächsten drei Sonntage, so plane ich zumindest, über Reisen in der Bibel predigen. Heute geht es um eine religiöse Reise, die ein Mensch unternimmt, der Gott näher kennenlernen möchte. Steht in der Apostelgeschichte 8, Vers 26 folgende: Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Mach dich auf und geh gegen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die ist einsam. Und er machte sich auf und ging hin. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Hofbeamter, ein Machthaber der Kandake, der Königin der Äthiopier, der ihre ganze Schatzkammer verwaltete. Der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Er befand sich nun auf dem Rückweg und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hinzu und halte dich in die Nähe dieses Wagens. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sagte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sagte: Wie sollte ich es denn können, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schriftstelle aber, die er las, war der: Wie ein Schaf ward er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung ward sein Gericht aufgehoben. Wer wird seine Nachkommenschaft aufzählen? Denn hinweggenommen von der Erde wird sein Leben. Der Hofbeamte aber wandte sich an Philippus und sagte: Ich bitte dich, von wem sagt dies der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber des Weges weiterzogen, kamen sie an ein Wasser, und der Hofbeamte sagte: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Hofbeamte, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr, denn er zog freudig seines Weges. Den Philippus aber fand man in Ashdod, und er zog umher und predigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ja, wir kennen diese nette Redensart: Wer eine Reise tut, hat was zu erzählen. Man kann ja aus vielen verschiedenen Gründen reisen. Man kann, wie jetzt vielleicht im Sommer, so eine Erholungsreise machen, Urlaub, eine Fortbildungsreise, eine Studienreise. Man kann auch aus gesundheitlichen Gründen unterwegs sein oder um einen Arbeitseinsatz zu vollbringen irgendwo, oder wir hier eine religiöse Reise machen, um etwas mehr Inhalte kennenzulernen, die das Leben füllen. Die Älteren unter uns erinnern sich, dass so Leute wie die Beatles auf dem Höhepunkt ihrer Karriere auch einmal unterwegs waren in den Osten. Sie sind nach Indien gereist, um dort bei einem Guru meditieren zu üben und etwas mehr über den Sinn des Lebens zu erfahren. Als sie dann wiederkamen, sangen sie ein Lied: My Sweet Lord, mein süßer Herr, und manche dachten, die hätten sich zu Jesus bekehrt. Aber im Hintergrund hörte man dann immer so etwas, was klang wie Halleluja, Halleluja. Und wenn man genau hinhörte, war es Hare Krishna, Hare Krishna. Also etwas ganz anderes, aber auch eine religiöse Reise, die sie gemacht hatten. Hier ist ein Mann unterwegs, er ist der Finanzminister der Königin von Äthiopien, also ein Eunuch, der seine Männlichkeit etwas einbüßen musste, um dort in diesem Bereich dienen zu können. Er verwaltet also die Schätze eines ganzen Reiches, aber er ist unterwegs eigentlich auf der Suche nach dem richtigen Schatz. Vielleicht ist er ein Proselyt, also jemand, der zu diesem jüdischen Glauben übergetreten ist, der sich beschneiden ließ. Vielleicht ist er aber auch nur ein Gottesfürchtiger, der einfach sich diesem monotheistischen Gott Israels zuwendet, weil er spürt, da ist eine Fährte, von der es sich lohnt, sie kennenzulernen und ihr zu folgen. Ja, dann führt Gott zwei Menschen zusammen, den Philippus und ihn. Interessant, wie Gott führt. In der Urgemeinde damals war ja der Auftrag: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Ja, was haben die ersten Christen getan? Haben sie das beherzigt? Sind sie nach Judäa gegangen, nach Samaria, bis ans Ende der Welt? Nein, im Prinzip haben sie genau das getan, was die ersten Menschen getan haben in der Bibel. Denen hatte Gott gesagt, sie sollten sich auf die ganze Erde verteilen und sie fruchtbar machen und nicht fruchtbar machen, diesen fruchtbaren Reichtum nutzen und sich untertan machen. Und was haben die ersten Menschen getan? Die haben gesagt, wir verteilen uns nicht, wir bleiben hier, wir bauen uns einen großen Turm und dann verlaufen wir uns auch nicht. Damals hat Gott ihnen so eine kleine Sprachverwirrung geschenkt, sodass sie sich verteilen mussten, weil sie sich nicht mehr verstanden. Hier in der Urgemeinde hat Gott eine kleine Verfolgung inszenieren lassen durch den Herodes. Und dann hatten sie plötzlich Angst und verteilten sich in die Umgebung. Und dort entstanden jetzt überall neue Gemeinden, weil sie dort von Jesus erzählten. Zum Beispiel dieser Philippus kam nach Samaria. Wobei es sehr interessant ist, wie Gott eben auch durch Schwierigkeiten hilft und führt und segnet. Und es ist ja auch die interessante Frage, was ist eigentlich ein für die Mission offenes Land? Ist Deutschland offen? Wir können uns heute Morgen hier völlig ohne irgendeine Behinderung oder Bespitzelung hier treffen. In manchen Ländern ist das ganz anders. Da weiß man nicht, wer die Fährte zum Gottesdienst alles verfolgt und einem vielleicht anzeigt. Denken wir an ein Land wie China, wo auch heute noch Christen, die sich nicht registrieren lassen, weil sie auch nicht kontrolliert werden wollen, verfolgt werden können. Aber sie nehmen zu an Zahl, an Glauben. Denken wir an Deutschland, ein freies Land, so frei, dass man vor dem obersten Gericht des Landes dafür kämpfen kann, dass im Kindergarten beim Essen nicht mehr gebetet werden darf. Religionsfreiheit als Freiheit von Religion. Ist das dann offen, das eine Land, weil alles erlaubt ist? Ist das andere Land verschlossen, weil es Verfolgung gibt? Oder ist es vielleicht sogar genau umgedreht? Ja, damals also, die Leute verstreuen sich. Der Philippus kommt bis nach Samaria, einer großen Stadt im Norden Israels. Und dort kommen viele Leute zum Glauben an Jesus. Es entsteht eine Gemeinde. Sogar ein Zauberer kommt zum Glauben, der Zauberer Simon. Heute gibt es ja in Deutschland auch wieder viele Zauberer und Okkultismus-Damen und Herren, die damit ihr Geld verdienen und die Leute verführen. Viele Zeitschriften, die ihre Horoskope da jede Woche oder jeden Tag hineinsetzen und Leute damit beschäftigen, darüber nachzudenken, ob das denn nun stimmt. Ja, da kam ein Zauberer sogar zum Glauben. Aber interessant ist, dass Gott diesen Philippus mitten aus einer erfolgreichen Arbeit wegholt und sagt, geh in den Süden und dort auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Ja, ich habe mal auf der Landkarte geguckt, von Samaria bis Jerusalem waren es schon mal 60 Kilometer und von Jerusalem nach Gaza mindestens nochmal 60. Also wenn er ihn vielleicht auf der Hälfte der Straße getroffen hat, war er mindestens 90 Kilometer unterwegs. Ja, eine hohe logistische Leistung, überhaupt mal zwei Personen über so eine Riesenentfernung zusammenzuführen, wobei er ja noch gar nicht genau wusste, dieser Philippus, was ihn denn dort erwartet. Auf der Straße trifft er diese Kutsche und der Geist Gottes macht ihm klar, das ist das Fahrzeug, um das du dich kümmern sollst. Und er hört dann diesen Mann dort oben laut aus dem Propheten Jesaja lesen. Das ist eine interessante Stelle, da ist die Rede von einem Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, aber nicht schreit, es verstummt. Er fragt dann so als Anhalter, neben der Kutsche kann man ja herlaufen, und verstehst du auch, was du liest? Er sagt, wie sollte ich das, wenn mir es keiner erklärt? Ja, und so steigt er auf und erklärt ihm dann die Sache mit diesem Schaf. Ist ja nicht ganz einfach, aber wir wissen, dass ja oft bei uns Menschen mit Tieren verglichen werden, sei es als Kompliment oder auch als Beleidigung. Hier in dem Fall war es ein geistlicher Inhalt. Und die Frage wäre, wie Sie das Schaf erklären würden. Ein Schaf, das verstummt, das geopfert wird, aber Nachkommen haben wird, und zwar ganz viele. Er erklärt ihm die Sache mit Jesus und jetzt wird es sehr spannend. In der Bibel steht im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 22, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung bei Gott gibt. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das heißt, wenn Gott Ihnen und mir vergeben will, muss Blut fließen. Das war der Grund, warum im Alten Testament Opfer gebracht wurden. Rinder, Schafe, Ziegen, Tauben waren diese vier Opfertiere. Und es war eben auch der Grund, weshalb Jesus starb. Er war ein fehlerloses Lamm im übertragenen Sinn und hat sein Leben Gott hingegeben, damit jetzt diese Opfer aufhören könnten, weil sein Blut so wertvoll war, dass Gott sagte, wenn ihr euch darauf beruft, werde ich euch in der ganzen Zukunft vergeben. Dieser Mann verstand das und hat sich dafür bedankt. Er hat Jesus sein Leben anvertraut im Gebet. Und hier heißt es ja, dass dieses Lamm sogar Nachkommen haben wird. Das heißt, Jesus hat heute viele Menschen, die Kinder Gottes werden, weil sie ihn in ihr Herz hineinlassen. Er ließ sich taufen und setzte damit einen kleinen Markstein. Ich gehöre jetzt zu Christus, ich führe ein neues Leben. Ja, interessant wäre, wie könnten Sie persönlich christliche Zentralbegriffe einem anderen erklären? Ja, er hat hier das Lamm erklärt. Wie würden Sie einem anderen diesen Begriff Erlösung erklären? Gnade. Was würden Sie über das Thema Wiedergeburt sagen? Oder das Stichwort Vergebung? Es wäre gut, wenn Sie das einmal mitnehmen und mal zu Hause überlegen, wie könnte ich das erklären? Erlösung, Wiedergeburt, Vergebung, Gnade. Ja, interessant ist, Gott führt Menschen zusammen zur richtigen Zeit und er weiß, da ist ein Suchender, hier ist einer, der weiß, worum es geht. Und Gott führt auch heute durch mindestens 4 Kanäle immer wieder. Ein Kanal ist sein Wort, ein anderer sind Menschen, die ihm nahestehen, ein dritter Kanal sind Umstände und ein vierter Kanal sind Überzeugungen. Das sind die 4 Kanäle, auf denen Gott führt, durch sein Wort, durch Menschen, die ihm nahestehen, durch Umstände und dann auch durch Überzeugung. Ja, 1, 2, 3 Beispiele zum Thema suchende Menschen. Ich war vor vielen Jahrzehnten, muss ich inzwischen sagen, mal in Amsterdam auf einem Kongress für Evangelisation. Und da wurden wir so zwischendrin einfach in die Stadt geschickt, um mit Menschen über Jesus zu sprechen. Als nicht holländisch sprechende Leute sind wir dann in den Vondelpark gegangen, da konnte man mit den meisten Leuten Englisch sprechen. Da saßen also so ein paar 100 Hippies und Gammler dort, voller Drogen oder ohne Drogen, sangen Lieder oder langweilten sich, stierten vor sich hin. Und mit denen konnte man sehr gut ein Gespräch anfangen über Gott, sie hatten sowieso nichts zu tun. Und war interessant, ihren Lebenshintergrund zu erfahren, warum seid ihr weggelaufen zu Hause, warum seid ihr ausgestiegen, gibt es nicht auch einen neuen Einstieg bei Jesus. Abends war dann ein Austausch, die Holländer haben Hausbesuche gemacht, weil sie ja holländisch sprechen konnten, wir nicht. Und da waren 2, die waren ganz begeistert und sagten, wir haben da geklingelt bei einem Mann. Und als der hörte, was wir wollten, nämlich mit ihm über den Glauben an Jesus reden, war der ganz begeistert. Und sagt, kommt rein. Der war 73 Jahre alt, er hatte gerade vor 2, 3 Wochen zu Gott gebetet, ich bin jetzt schon so alt, ich habe noch keine Ahnung, wo die Reise meines Lebens hingeht, könntest du mir nicht jemand schicken, der mir das erklärt? Und da standen sie vor der Tür und er hat sie reingelassen, sie haben es ihm erklärt und sie haben dann zusammen gebetet, sodass sie jetzt Jesus sozusagen als Reiseleiter für er, Jesus als Reiseleiter für sein Leben kennenlernte und zu ihm betete. Ja, so kann es sein, dass Gott Menschen zusammenführt. Ich denke an eine andere, ganz ähnliche Geschichte. Meine Frau und ich und Familie haben früher oft in Nidda in Oberhessen Urlaub gemacht, als unsere Kinder noch kleiner waren. Und da haben wir eine liebe Bekannte gewonnen, die uns diese Geschichte erzählte. Da war auch eine ältere Dame, die hat ganz ähnlich gebetet, ja, ich weiß auch nicht, wo die Reise hingeht, wäre es denn nicht möglich, dass mir das jemand erklärt? Und da klingelte es an ihrer Tür, und da stand eine Zeugin Jehovas vor ihrer Tür und sagte, sie würde mit ihr gerne über Gott sprechen. Sie fand das ausgezeichnet und hat dann mit ihr die Bibel und den Wachturm studiert. Unsere Bekannte hat es dann irgendwann gehört und hat gesagt, das geht doch nicht, wenn einer um Reiseleitung bittet, dass er dann von den Zeugen Jehovas die Antwort bekommt. Also ist sie auch hingegangen und hat mit ihr das Johannesevangelium studiert. Und so kamen sie also einmal in der Woche, hier haben sie das Johannesevangelium studiert, die andere Dame kam auch und hat mit ihr den Wachturm studiert. Nach einem Jahr hat sie sich dann entscheiden müssen, was sie denn jetzt weiter will, ob beides parallel, das ging schlecht auf Dauer. Und dann hat sie sich für den Wachturm entschieden. Das heißt, sie hat den Weg zwar erbetet, aber den Irrweg gewählt. Ich denke an einen Anhalter, den ich kennenlernte, nicht als Anhalter, er ist ungefähr 2, 3 Jahre älter als ich, aber in meiner Geschichte noch ein Teenager, 17 Jahre alt, Vorname Peter. Er war an der österreichischen Grenze und wollte nach Hamburg drempen auf der Autobahn vor vielen Jahren. Da hielt ein kleines englisches Auto, ein Viersitzer, in dem schon 5 Personen saßen und sagten, herzlich willkommen, steig ein. Irgendwo fand er hinter dem Schaltknüppel da noch so einen zusammengeknollten Platz, war also richtig auf Tuchfühlung. Es war ein interessantes Auto. Wer da drin saß, war einmal dieser Engländer, Major Thomas, einige kennen ihn, den Gründer der Fackelträger, die Rosi Berger, spätere Sekretärin der Klostermühle und noch so 2 andere, 3 andere Christen. Sie sprachen die ganze Fahrt über Gott, von der österreichischen Grenze bis kurz vor Hamburg. Sie sind nicht nach Hamburg, sondern dann rüber zur Fähre gefahren. Und abends haben sie ihm sogar noch einen Übernachtungsplatz besorgt. Und dieser Peter, der fragte dann diesen Major Thomas, den Leiter des Fahrzeugs, ich fand euch ja super und ihr seid so nette Leute, aber worum es da geht, habe ich überhaupt nicht kapiert. Worum geht's eigentlich? Und dann las er ihm Johannes 1, Vers 12 vor, wie viele Christus in ihr Leben aufnahm, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und sagte, weißt du, Peter, wenn du Jesus im Gebet dein Leben anvertraust, dann wirst du anfangen, auch den Rest zu verstehen. Aber es geht nicht umgedreht, dass du erst alles verstehst und dann sagst, ja, das war jetzt Jesus. Gut, in dieser Nacht hat der Peter dann sein Leben nach Jesus anvertraut und die Engländer fuhren, das heißt, das englische Auto fuhr dann zur Küste, zur Fähre und er drängte weiter nach Hamburg. Dort fiel seiner Schwester nach einiger Zeit auf, dass er keine Wutanfälle mehr bekam. Offensichtlich war er sehr explosiv. Und so kam die ältere Schwester zum Glauben an Jesus, dann die Mutter, dann der ältere Bruder. Und der Vater brauchte dann noch ein paar Jahre bis zu dieser Sturmflut in Hamburg, als ihm das Wasser unter dem Fenster im ersten Stock stand. Und er wusste, jetzt ist meine Existenz gleich vernichtet, wenn es weiter steigt. Und er dann betete, dass das Wasser nicht steigt und dass Jesus in sein Leben kommt. Beide Gebete wurden erhört. Dieser Peter heißt mit Nachnamen Wiegand und wurde später der Leiter von Schloss Klaus, also so einem Zentrum, nicht nur der Leiter, der Gründer und Leiter von Schloss Klaus, so ein Zentrum wie die Klostermühle in Österreich. Also interessant, wie Menschen zusammen, wie Gott Menschen zusammenführt, vielleicht sogar ein bisschen verkehrsmäßig nicht ganz korrekt, ein überladenes Auto, Anhalter auf der Autobahn mitgenommen. Aber Gott wusste, wie er die Leute verbindet und was er vorhat mit ihnen. Ja, dieser Kämmerer hier, der ließ sich taufen, wobei für ihn die Taufe sozusagen ein Fixpunkt war, jetzt mache ich es fest, mit diesem Jesus zu leben, auch öffentlich, meine Diener können dazu gucken und es ja hinterher auch anderen Leuten erzählen, was ich aber auch tun werde. Bei uns ist es ja oft umgedreht, dass die Taufe nicht der Fixpunkt des Glaubens ist, sondern die Taufe schon vorher geschieht. Und der Glaube eventuell hinterher entsteht. Ich denke an eine nette Geschichte von einem katholischen Kaplan, den wir hier mal zu Gast hatten in einem uns Hausbibelkreis für Jugendliche. Und er hat die selber erzählt. Ich habe sie, soweit ich weiß, auch schon mal erwähnt. Sie fängt an eigentlich mit einem Zuchthäusler, den wir, meine Frau und ich, auch einmal kennenlernten. 10 Jahre saß er im Zuchthaus, dann kam er in Hamburg frei und stand auf der Reeperbahn, wusste nicht wohin. Und die Heilsarmee sprach ihn an, und Freund, wo geht's hin? Sagt er, weiß ich auch nicht. Dann kannst du auch zu uns kommen. Bei uns hast du ein Dach über dem Kopf, kriegst was zu essen. Und er kam also mit und sie sagten, weißt du, du brauchst nicht nur ein Dach über dem Kopf und was zu essen, du brauchst einen neuen Lebensinhalt, sonst bist du ganz schnell wieder dort, wo du hergekommen bist. Und das hat er verstanden, hat also sein Leben dann im Laufe der nächsten Wochen Jesus Christus anvertraut. Er musste schon wieder ein paar Sachen zurückbringen, die er organisiert hatte, hatte aber das Glück, dass er nicht angezeigt wurde dabei. Und dann trat er auf die Reeperbahn und hat den Leuten dort von Jesus erzählt. In seiner messerscharfen Ganovensprache. Und die Leute dachten, naja, ein Spinner mehr, wir haben schon genügend hier. Aber er kam jede Woche wieder und zwar immer an denselben Platz, sodass er schon erwartet wurde teilweise. Jetzt muss er bald wieder kommen. Er wurde dann relativ bekannt, Wolfgang Dück sein Name. Dann hat ihn ein evangelischer Religionslehrer eingeladen in seine Schule. Er sollte den Schülern was erzählen von seinem Leben. Und dieser katholische Kaplan war der Kollege von diesem evangelischen Lehrer. Sagte, ist zwar ein evangelischer Gangster, aber schicke ich meine Leute auch hin. Und da haben sie also jetzt zugehört, was er erzählte. Und die waren alle hellwach, wobei er die Leute nicht so distanziert, liebevoll angeredet hat wie ich, sondern bis zum Letzten provozierte. Und so die Lebensfragen aufgriff, von denen er wusste oder ahnte, dass sie die Irren sind. Irgendwann fragten ihn dann auch mal Schüler, sind Sie denn überzeugt von dem, was Sie sagen? Und er sagte, nein, das bin ich nicht. Woraufhin die natürlich explodierten vor Wut. Und er sagte, ich bin nicht überzeugt, ich bin überführt. Und ja, das wäre schon ein Schritt weiter. Der katholische Kaplan hat ihn dann später auch alleine eingeladen, ohne seinen evangelischen Kollegen. Weil er feststellte, immer wenn der kommt, passiert etwas. Nicht nur, dass die hellwach sind, sondern die fangen an nachzudenken. Da gibt es sogar Leute, die sich für diesen Glauben interessieren und sogar dafür entscheiden. Und dann überlegt er, was ist denn bei mir los, wenn ich predige? Ich habe immer den Eindruck, die Leute gehen genauso wieder nach Hause, wie sie gekommen sind. Da passiert überhaupt nichts. Was ist denn der Unterschied zwischen ihm und mir? Muss man erst böse werden, damit man was zu sagen hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann fiel ihm ein Beispiel ein, was ich ihm seitdem geklaut habe, weil ich es für sehr gut und anschaulich finde. Und zwar verglich er sein Leben mit einer Flasche und sagte, auf dem Etikett meines Lebens steht Christ drauf. Erstens bin ich getauft. Ich weiß nicht, wer von Ihnen katholisch ist. Ich nehme an, der eine oder andere, wer katholisch ist, denkt ja, dass durch die Taufe die Erbsünde bereinigt ist, er also jetzt Christ ist. Außerdem bin ich ein geweihter Priester, also gleich zweimal sozusagen heilig. Ich weiß nur nicht genau, ich dachte bisher immer, Christus wäre in meinem Leben, aber ich bin nicht sicher, ob das so ist. Und dann hat er diese Bibelstelle, Johannes 1, Vers 12, entdeckt. Wie viele Jesus aber aufnahm in ihr Leben, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann hat er gebetet, hat gesagt, Herr Jesus, ich dachte, du wärst in meinem Leben, aber ich weiß es nicht. Es wäre doch einfach schön, wenn du da bist und wenn ich mit dir unterwegs bin. Und dann merkte er, wie die Flasche sozusagen gefüllt wurde. Sein Dienst hat sich total verändert. In den Beichtstuhlgesprächen kamen junge Leute zum persönlichen Glauben an Jesus. Er konnte dort, wo er Kaplan war, sehr schnell eine junge Gemeinde gründen. Das heißt, viele junge Leute sind zum Glauben gekommen. Er wurde dann versetzt in eine Nachbargemeinde, weil es dem alten Pfarrer zu viel Leben war, was da entstand. In der Nachbargemeinde entstand wieder neues Leben durch Jesus. Er ist auch ungefähr in meinem Alter, dürfte also jetzt auch kurz vor der Pensionierung stehen. Ich denke, dass Gott ihn zum Segen gesetzt hat. Ja, aber wodurch kam es? Gott hat zwei Leute sozusagen auf ihre Lebensreise miteinander verbunden und das gab die Füllung für ein neues, gesegnetes Leben. Dieser Äthiopier ist weitergezogen, er hat jetzt sicher einen neuen Reichtum kennengelernt, nicht nur Gold und Silber, so ein Reichtum, der bleibt, den man nicht verwalten und schützen muss, sondern im Gegenteil, den man vermehren kann, indem man ihn hergibt und weitergibt. Ja, noch ein Obertshäuser Beispiel, damit es nicht nur so ausgelagerte Beispiele sind. Ich denke an jemand, wo eine Wohnung leer stand und da betete jemand dafür, Herr Jesus, wenn hier jemand in die Wohnung einzieht, wäre es doch schön, wenn er Christ würde. Wo derjenige, der in die Wohnung einzieht, wusste das ja nicht. Aber es ist nicht schlecht, wenn man auch in diese Richtung betet. Derjenige, der in die Wohnung einzog, ein Teil davon, kam später mal zu mir, hat sich über meinen Religionsunterricht beschwert und wir haben uns dann unterhalten und etwa 3 oder 4 Wochen danach hat sich diese Dame, um die es ging, hier im Gottesdienst für ein Leben mit Jesus entschieden, später auch ihr Sohn. Ich wusste ja nicht, dass sie in einer Wohnung wohnten, wo jemand gebetet hatte, dass sie Christ werden könnten oder sollten, aber das ist auf jeden Fall geschehen. Es ist also interessant, wie Gott Gebete erhört. Und wenn jemand entdeckt, es geht nicht nur darum, eine Wohnung zu beziehen, sondern ich habe noch eine zweite Wohnung, das ist mein Herz. Und es wäre schön, wenn dort auch jemand wohnt, Jesus. Ja, so kann Gott Menschen führen. Es wäre schön, wenn Sie einmal überlegen, wie würde ich einem anderen den Glauben erklären? Erlösung, Wiedergeburt, Gnade, Vergebung. Dass Sie einfach mal darüber nachdenken und dass Sie damit rechnen, dass Gott Sie, wenn Sie ihn kennen, mit anderen zusammenführt, damit andere die Chance bekommen, ihn auch kennenzulernen. Und falls Sie Jesus noch nicht kennenlernen sollten, wäre es schön, wenn Sie über Ihre Wohnung nachdenken, wann sie bezogen wird. Herr Jesus, wir loben dich, dass du Menschen verbinden kannst miteinander, weil du sie liebst, weil du weißt, wo jemand ist, der dich braucht und sucht, der auch bereit ist, über seine Fragen zu sprechen und der dir auf diese Weise durch einen anderen begegnen kann. Wir danken dir für deine suchende Nähe und Liebe und loben dich. Amen.